Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 1. März, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Seit 2006 findet am 1. März weltweit in vielen Ländern ein Streik von Migrantinnen und Migranten statt. So auch heute. Wir berichten von diesem Streik aus Österreich, wo er dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Die weiteren Themen: Wissenschaft und Forschung soll ausschließlich zivilen Zwecken dienen. Dafür setzt sich das International Network of Engineers and Scientists for Responsibility ein. Der Freistaat Sachsen behindert mit seiner sogenannten Extremistenklausel die Arbeit gegen Neonazis und ihre Strukturen. Nun hat es mit dem Kulturbüro Sachsen eine besonders prominente Initiative getroffen. Zunächst aber nach Baden-Württemberg. Bei den Protesten gegen Stuttgart 21 hat die Polizei mit Hilfe von zivilen Agent Provocateur womöglich versucht, zu Gewalttaten anzustacheln. Mehr dazu gleich im ersten Beitrag. Es handelt sich offenbar nur um die Spitze eines Eisbergs. Bei den Protesten gegen Stuttgart 21 sollen zivile Polizeikräfte sich unter die Demonstranten gemischt haben. Ihr Ziel? Die Demonstranten zu Gewalttaten anzustacheln. Hinweise auf solche staatlicherseits organisierten Agent Provocateurs finden sich in einer Aktennotiz des Stuttgarter Polizeipräsidiums, auf welche die Grünen im Baden-Württemberger Landtag gestoßen sind. Bestätigt sich der Verdacht, so ist das womöglich kein Einzelfall. Denn zu welchen Methoden die Polizei in Baden-Württemberg mittlerweile fähig ist, zeigte nicht zuletzt der Spitzelskandal in Heidelberg. Philipp Eckstein von Radio Dreieckland sprach mit Uli Skerl, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Baden-Württemberger Landtag. Dabei geht es auch um den Aufbau von Datensätzen zu politisch Aktiven durch Verfassungsschutz und Polizei.
In einer aktuellen Pressemitteilung kritisieren Sie den Einsatz ziviler Fahnder bei den Stuttgart 21-Protesten. Erklären Sie doch mal kurz, worum es geht.
Es geht darum, dass wir im Untersuchungsausschuss, den es ja gab zu diesem schwarzen Donnerstag, 30. September 2010 in Stuttgart, haben wir eine Aktennotiz aus dem Stuttgarter Polizeipräsidium gefunden, in der salopp drin stand, dass jetzt Polizeikräfte aus der Bereitschaftspolizei zu zivilen Einsatz- und Fahndungskräften weitergebildet werden und dann in der Bürgerbewegung eingesetzt werden sollen. Das ist bei uns auf völliges Unverständnis gestoßen. Das haben wir mit dem Antrag hinterfragt und jetzt wurde vom Innenminister der Einsatz von solchen zivilen Fahndungskräften bestätigt.
Es gab ja auch immer wieder Berichte, gerade im Zusammenhang auch mit dieser Demonstration am 30. September 2010, wo es dann zu diesen schweren Übergriffen kam, dass Polizeikräfte selbst als sogenannte Agent-Provokateure sich unter die Menge gemischt haben. Können Sie dazu was Aktuelles berichten?
Darauf haben wir Hinweise. Wir haben Bild- und Filmmaterial. Wir haben auch einige Hinweise auf mögliche Verbindungen zu bisher nicht identifizierten Polizeieinsatzeinheiten. Aber das ist eine Angelegenheit, die noch quasi im Recherchestadium ist. Wir gehen diesen Hinweisen nach und hoffen da auch fündig zu werden. Es geht ja im ganz konkreten Fall auch um jemanden, der Pfefferspray gesprüht hat. Und jetzt sind wir dabei, den zu identifizieren und hoffen, dass wir da noch einen Schritt weiterkommen.
Sie gehen in Ihrer Pressemitteilung auch auf die Frage ein, dass ja bei solchen Einsätzen in der Regel auch Daten erhoben werden und stellen in Frage, was denn mit diesen Daten dann passiert.
Richtig, das ist ein ganz sensibles Thema. Es gibt in Baden-Württemberg eine sogenannte Arbeitsdatei politische Kriminalität der Polizei. Da hat auch teilweise der Verfassungsschutz drauf Zugriff. Das hört sich jetzt martialisch an, aber beinhaltet letztendlich nichts anderes als eine Datensammlung von politisch aktiven und kritischen Menschen in diesem Land. Da sollen die Daten von über 16.000 Personen erfasst sein. Und so eine Datei speist sich aus Erkenntnissen, die zivile Fahnder zum Beispiel bei Demonstrationen gewinnen und dann weitergeben. Wer äußert sich kritisch, wer ist Wortführer, wer ist Kopf einer Bürgerinitiative und so weiter. Und das ist eine Grauzone, in der da ermittelt wird, die für uns in dieser Weise nicht tolerabel ist.
Kann ich direkt nochmal nachfragen, diese 16.000 Datensätze, die beziehen sich nur auf Baden-Württemberg?
Die beziehen sich nur auf Baden-Württemberg.
Und werden konkret auch dann eingespeist, wenn es zu keinerlei strafrechtlich relevanten Taten kam?
Wir gehen davon aus, wir haben Hinweise dafür, dass es sich um eine sogenannte Beobachtungsdatei handelt. Dann hat man Material, auf das man bei Bedarf zurückgreifen kann, um politische Bewegungen zu verorten und einschätzen zu können.
Herr Skerl, bei Ihrer Pressemitteilung hat mich ein wenig verwundert. Sie beziehen sich jetzt bei dem Einsatz verdeckt als Zivilfahnder speziell auf die Demonstrationen in Stuttgart. Von Dreieckland beobachten wir aber seit Jahren Demonstrationen. Ich muss Ihnen sagen, ich glaube, ich kann mich in Freiburg an keine einzige Demonstration erinnern, in dem es nicht Zivilfahnder mit bei der Demonstration vor Ort waren. Ist das ein Problem, was man nicht viel weiter nochmal thematisieren müsste?
Wenn Sie in Freiburg diese Erfahrung gemacht haben, die mir jetzt konkret so nicht bekannt sind, dann ist es ganz sicher so. Also bin ich auch gerne bereit, das Thema zivile Fahnder und Ermittler bei Demonstrationen insgesamt aufzugreifen und zum Gegenstand einer parlamentarischen Diskussion zu machen.
Sie sagen ja in Ihrer Pressemitteilung, es sei beschämend eben, dass man mit diesen Zivilfahndern vor Ort sei. Die Polizei solle sich offen zu erkennen geben. Letztlich geht es hierbei ja natürlich aber auch um gesetzliche Möglichkeiten, die es ja zurzeit gibt. Die Grünen stehen in den Umfragen derzeit nicht schlecht da. Also eine Regierungsbeteiligung oder sogar eine Regierung unter den Grünen ist ja derzeit nicht ausgeschlossen. Die Landtagswahlen sind Ende März. Inwiefern wollen Sie dann gesetzlich tatsächlich hier auch einwirken, dass es dazu eben nicht mehr kommen kann?
Also wir haben gesagt, dass wir eine Revision des baden-württembergischen Polizeigesetzes anstreben und vornehmen wollen. Und die ganzen Ermächtigungsrechte, die die Polizei derzeit hat, wollen wir strikt koppeln an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und an den Persönlichkeitsschutz. Das heißt zum Beispiel, dass bei Versammlungen, Demonstrationen, dieses bisherige frontale Abfilmen von Demonstrationsteilnehmern ohne Anlass und ohne Grund gestoppt und gesetzlich untersagt werden muss.
Ja, und was würde das für diese Datensätze beispielsweise bedeuten?
Das würde für diese Datensätze bedeuten, dass diese politische Datei, die da geführt wird, aufgelöst wird und dass alle Daten, für die es keinen Anlass gibt, sie zu sammeln, also keinen strafrechtlichen Grund, dass die ersatzlos gelöscht werden.
Herr Skerl, kommen wir vielleicht zu meiner letzten Frage. Es gab schon viele Oppositionspolitiker und Parteien in der Opposition, die auch heftige Kritik an Polizeieinsätzen geäußert haben. Kaum waren sie dann allerdings an einer Regierungsbeteiligung dabei, man dann doch den Polizei als Freund und Helfer wieder stärker erkannt hat, auch als eigene Regierungsstütze. Können Sie mir hier versichern, dass die Grünen hier hart bleiben werden und Sie die Forderungen, die Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dann tatsächlich auch umsetzen wollen?
Also wir wollen da hart bleiben. Das ist ein ernstes Anliegen, weil wir einfach zu viele Erfahrungen gemacht haben. Wir wollen, haben wir auch klar gesagt, die Polizei aus dieser Rolle des ewigen Prügelknabens und Puffers zwischen Demonstrationen und Landesregierung herausholen und dafür sorgen, dass er eine andere Funktion hat und dass es diese Konfrontation in Zukunft in dieser Weise nicht mehr geben kann.
Das sagt Uli Skerl, er ist innenpolitischer Sprecher der Grünen im Stuttgarter Landtag und hat eine aktuelle Pressemitteilung rausgegeben, wo kritisiert wird der Einsatz von Zivilfahndern im Rahmen der Proteste gegen Stuttgart 21. Herr Skerl, vielen Dank für dieses Interview.
Danke auch, wiederhören.
Und mit Uli Skerl sprach Philipp Eckstein von Radio Dreieckland. Heute am 1. März findet in zahlreichen Ländern weltweit ein Streik von Migrantinnen und Migranten statt. Sie organisieren sich in mehreren Ländern gegen soziale Ausschlüsse, Diskriminierung und Rassismus. Angefangen haben diese transnationalen Proteste im Jahr 2006 mit einem Streik von Migrantinnen und Migranten in den USA und breiten sich seitdem immer weiter aus. Erstmals werden dieses Jahr am 1. März auch Migrantinnen und Migranten in Österreich die Arbeit niederlegen. Damit soll auch in Österreich der Grundstein für einen breiten Zusammenschluss gelegt werden, um eine Wende einzuleiten in der Politik gegenüber Migrantinnen und Migranten. Gerhard Kettler von Radio Orange in Wien sprach mit Agostino Badulova und Gian Gülci, zwei MitorganisatorInnen des ersten Wiener MigrantInnen-Streiks.
Also transnational deswegen, weil, wie du schon erwähnt hast, diese Aktionen schon seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern der Welt, der westlichen Welt vor allem, stattfinden. Nämlich den Anfang haben Migrantinnen in den USA 2006 genommen. Sie haben protestiert gegen die repressiven Verschärfungen des Einwanderungsgesetzes. Und seit 2008 gibt es diese Aktionen auch in Europa, nämlich in Griechenland, Italien, Frankreich. Vor allem in Italien und Frankreich waren sie sehr breit und auch relativ massiv, die Proteste. Und wir wollen mit diesem Benennen sozusagen auch diese Transnationalität, diese grenzenübergreifende gemeinsame Protestieren betonen. Und Streik bedeutet vieles, also einerseits ganz im klassischen Sinne die Arbeitsniederlegung, aber andererseits gibt es verschiedene andere Aktionen und darüber vielleicht sagt Radostina etwas.
Ja, vielleicht noch einmal zu dieser Transnationalität. Also Migration ist an sich ein transnationales Phänomen. Von dem her, es geht hier um eine Gruppe, die sich auch transnational verständigt und transnational auch solidarisiert. Und das wollten wir auch gleich in den Namen auch betonen. Was den Streik anbelangt, also wir sind in Österreich in einer weniger glücklichen Position, weil ich denke, es gibt durchwegs andere Länder, wo die Tradition des Streiks einfach eine starke ist und eine große ist. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, diesen Begriff zu benutzen, weil Streik vor allem ein ganz wichtige Widerstandsform ist und das wollen wir nicht vergessen. Und über diese konkrete Niederlegung der Arbeit heißt es auch Protest und dann auch Sichtbarkeit in dem Protest. Und wir haben es sozusagen einfach uns entschlossen, das auf mehrere Ebenen anzugehen. Einerseits eben aufzurufen zu einem Streik, den wir angesichts von dieser Kürze, in der die Aktion auch gestartet hat, ja, sehen als etwas, was okay aufgehen könnte oder nicht aufgehen könnte. Es ist jetzt zumindest in einem Betrieb aufgegangen, aber es gibt die Möglichkeiten, also zum Beispiel über die Betriebsversammlungen auch sich symbolisch daran zu beteiligen, beziehungsweise es gibt eine Kundgebung, das ist um 17 Uhr am Viktor Adler Platz, wo auch eingeladen wird, eben Streik als Protest umzudeuten.
Ich bleibe mal kurz bei diesem Stichwort Streik. Ein großer Teil der Migrantinnen arbeitete ja unter eher prekarisierten Bedingungen und wäre bei einem Streik jetzt großen Gefahren ausgesetzt, jetzt auch schlicht und einfach entlassen zu werden. In dem Zusammenhang auch, wie stehen da die Gewerkschaften dazu?
Es gab Versuche unsererseits natürlich mit Gewerkschaften in Gespräch zu kommen. Wir sind auch in Gespräch gewesen mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Gewerkschaftsgruppen. Das Problem in Österreich, das wir haben, ist natürlich, dass die große Gewerkschaft, die ÖGB, der ÖGB natürlich ein nationalistischer und protektionistischer Verein ist, sagen wir mal so, und deswegen nicht die Rechte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeiterinnen wahrnimmt, sondern bestimmter, nämlich der Staatsbürgerinnen. Und deswegen ist es im Gegensatz zum Beispiel zu Italien, wo der Streik letztes Jahr, die massiven Proteste von den Gewerkschaften ja auch wirklich unterstützt wurden und mitgetragen wurden, haben wir jetzt keine Unterstützung von den Gewerkschaften. Und wie du richtig gesagt hast, ohne diese Unterstützung, ohne eine breite Basis, die auch sozusagen diese Aktionen legalisiert bis zu einem gewissen Grad, ist natürlich nicht möglich für die meisten Menschen, die prekarisiert arbeiten, einfach ihre Arbeit niederzulegen.
Ja, vielleicht noch was dazu. Ich meine, es ist natürlich so, dass viele Leute, die im, sag mal, abhängigen Arbeitsverhältnisse sind, nicht streiken können. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Prekarisierung auch bedeutet, dass ganz viele Migrantinnen auch in sehr unformellen, ungeregelten Arbeitsverhältnissen sind und arbeiten, angefangen von der Pflege, aufgehört über, ich weiß nicht, die Privathaushalte bis zu diesen ausgelagerten Ich-AGs. Und natürlich ist das eine Frage, die auch ganz viele anderen betrifft. Wie kann man heutzutage überhaupt streiken? Und ich denke mir, wir stellen auch diese Frage und versuchen dann vielleicht ein paar kleine Antworten zu finden und vielleicht nächstes Jahr ein paar mehr und uns einfach damit auch zu beschäftigen, wie ist heutzutage Protest, auch diese Art von Protest möglich.
Gerhard Kettler von Radio Orange in Wien sprach mit Agostino Badulova und Tian Gülci, zwei MitorganisatorInnen des ersten Wiener Migrantinnenstreiks. Wer mehr Informationen zu dem Streik sucht, findet sie im Internet unter der Adresse www.1-märz-streik.net, wobei die 1 als Ziffer geschrieben wird. Das International Network of Engineers and Scientists for Responsibility, INES, engagiert sich für eine verantwortungsvolle Forschung und Lehre. In die Satzungen der Universitäten soll eine Klausel eingeführt werden, dass Wissenschaft und Forschung nur zivilen Zwecken dienen soll. Florian von Colloradio in Dresden sprach mit Rainer Braun von INES. Der freut sich einerseits über internationale Appelle von Nobelpreisträgern, zeigt sich aber enttäuscht über die schlechte Resonanz bei deutschen Hochschulen, die immer noch viel Geld aus der Rüstungsindustrie bekommen.
Angestachelt wurden wir durch unsere amerikanischen Kollegen. Jeder zweite Ingenieur ist in den USA in irgendeiner Weise mit Rüstung beschäftigt, forscht, entwickelt für den Krieg. Über 50% der gesamten Forschungsgelder in den USA sind irgendwie abhängig von militärischen Geldern. Und das alles hat uns dazu bewogen, uns intensiver auch mit der deutschen Situation zu beschäftigen. Unterstützt wurden wir von vielen studentischen Initiativen. Lage ist, sie haben 27 deutsche Universitäten, die in irgendeiner Weise Rüstungsforschung machen oder an Rüstungsforschung beteiligt sind. Und wir fordern und wir setzen uns dafür ein, dass diese Projekte beendet werden und dass stattdessen in die Satzung oder Grundordnung der Universität eine Klausel eingeführt wird, dass Wissenschaft und Forschung nur für zivile Zwecke getätigt werden soll.
Mit was für einem Echo seid ihr an Hochschulen konfrontiert, wenn ihr Lehrende, Forschende oder halt Menschen, die da arbeiten, eben auf dieses Thema anspricht?
Also bei den Studierenden ist es natürlich erstmal im überwiegenden Sinne ein positives Echo. Aber auch nicht nur. Es gibt auch die Sorge, wo soll ich denn sonst arbeiten, wenn ich nur dort Arbeit finde? Wie ist das mit den sogenannten Dual-Use-Forschung- und Wissenschaftsprojekten, also Projekte, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind? Da gibt es ganz viele berechtigte Fragen. Wie kann ich überhaupt erkennen, dass es Rüstungsforschung ist? Und darüber wird diskutiert. Bei den Lehrenden ist es sehr unterschiedlich. Es gibt viele Lehrende, die sich genau für diese gleichen Ziele einsetzen. Ansonsten wäre zum Beispiel so ein Senatsbeschluss wie vor ein paar Wochen an der Uni Tübingen, die sich für die Zivilklausel ausgesprochen hat, wo die Hochschullehrer ja mitgestimmt haben, nicht denkbar. Es gibt aber auch Hochschullehrer erstens, die aktiv diese Prozesse betreiben und dieses Geld nehmen, woher sie es bekommen können, um ihre Forschung voranzutreiben, und welche, die es stillschweigend dulden, die sagen, mir ist es im Prinzip egal, woher es kommt. Da gibt es dann schon sehr kontroverse Debatten, wie sie jetzt deutlich geworden sind vor ein paar Wochen bei einer Urabstimmung, die es an der Universität Köln gegeben hat. Über 5000 Studierenden haben sich beteiligt. Die große Mehrheit hat gesagt, wir wollen das nicht. Die Hochschulspitze hat massiv dafür geworben, dass diese Klausel oder diese Urabstimmung negativ ausgeht. Dann gibt es eben offene Diskussionen und Streit, wie es einer Demokratie üblich ist und einer Gesellschaft ja auch gut ansteht.
Gibt es da irgendwie in Universitäten irgendwie institutionalisierte Formen, über ethische Gesichtspunkte von dem, was man so tut, nachzudenken, sich da auseinanderzusetzen?
Also, auf dem Papier gibt es das. Es gibt zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Kommission, an die man sich wenden kann, wenn man glaubt, dass man gemobbt wird. Also wenn man ethisch unrechtmäßige Sachen aufdeckt und deswegen gemobbt wird, kann man sich an diese Kommission wenden und die versucht einem zu helfen. Also auf dem Papier gibt es sowas. Es gibt auch zum Beispiel der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in der Grundordnung eine Aussage zu verantwortungsvollem Handeln von Wissenschaft. In der Realität gibt es es nicht. In der Realität gibt es ein schnelles Durchstudieren, ein Karrieredenken, ein neoliberales Forschungsverhalten. So schneller, umso besser man forscht und entwickelt, und je schneller man sein Patent entwickelt, umso eher kann man Geld verdienen. Also in der Realität ordnen sich die Hochschulen dem ein, was ökonomisch in dieser Gesellschaft vorgegeben ist, und das heißt neoliberales Hopp, Hopp und schnell Gewinn machen. Und darunter leidet natürlich oder wird ethische, verantwortungsvolle Gesichtspunkte überhaupt nicht beachtet. Von daher ist das, was unsere Kolleginnen, Hochschullehrer, die uns unterstützen, machen, immer noch eine Minderheitsposition, eine Nischenrolle. Und was die Studierenden machen, ist gerade aufwachen und zu erkennen, dass man sich gegen das Ganze wehren muss.
Ja, gibt's denn eurerseits noch Ideen, wie man sozusagen das vielleicht noch institutionalisieren könnte, dass eben Leute auch überhaupt ja ein Stück weit dazu gezwungen werden, sich mit so Themen auseinanderzusetzen und eben nicht glatt durchrutschen können und von den Verhältnissen auch ein gut weit Richtung Fachidiotentum gedrängt werden?
Also erstmal geht kein Weg dran vorbei an der Selbstorganisation. Da, wo sich man vor Ort sich nicht selbst organisiert, geschieht nichts. Trotzdem gibt es natürlich bundesweit Organisationen, die in dieser Hinsicht tätig sind. Dazu gehört unser Netzwerk INES, dazu gehören aber auch die Gewerkschaften, mit der wir zusammen den Kongress gegen die Militarisierung vorbereiten und einige andere Organisationen. Also es gibt durchaus schon so etwas wie ein bundesweites Antikriegs-Hochschulnetzwerk. Das wollen wir auch mit dem Kongress, den wir im Mai in Braunschweig machen, noch weiter stärken. Und es gibt es auch auf internationaler Ebene, da hat INES, also unser Netzwerk, eine ganz zentrale Rolle. Wir arbeiten mit britisch, mit französisch, mit englischen Kolleginnen und Kollegen in diesem Thema zusammen. Wir haben einen internationalen Appell gegen Rüstungsforschung entwickelt, der von 10 Nobelpreisträgern mit unterzeichnet worden ist. Also es gibt ganz viele Ansätze, die findet man auch alle im Netz, wo man sich mit engagieren kann, aber nochmal, das Wesentliche ist, die Selbstorganisation vor Ort, dort, wo man tätig ist, sich mit Kolleginnen, mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, die auch so ein Unsicherheitsgefühl haben, muss man da nicht eigentlich was machen, zusammenzuschließen und anfangen, sich selbst zu engagieren. Ja. Daran geht kein Weg vorbei.
Florian von Colloradio Dresden im Gespräch mit Rainer Braun vom International Network of Engineers and Scientists for Responsibility, INES. Aus Sachsen hört man, was den Kampf gegen Neonazi-Strukturen angeht, leider nur selten Gutes. Zumindest was die Politik der sächsischen Regierung betrifft. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Initiativen und Einrichtungen, die Alltagsrassismen entgegentreten, Neonazis und ihre Strukturen bekämpfen und emanzipative Sozialarbeit leisten. Allerdings erleben diese Initiativen seit einiger Zeit gehörigen Gegenwind aus der Politik. Nun hat es eine der etabliertesten Initiativen erwischt. Das Kulturbüro Sachsen muss nämlich, wenn alles so bleibt, ab demnächst ohne Jugendhilfe-Coach auskommen. Denn der Freistaat Sachsen hat die Förderung verweigert. Darüber und was das bedeutet, sprach Radio Korax in Halle mit Grit Hannefort, der Geschäftsführerin des Vereins.
Klären Sie uns doch mal, was für Aufgaben Ihre Jugendhilfe-Coaches eigentlich bisher hatten.
Wir haben im Kulturbüro einen Jugendhilfe-Coach und das Konzept oder die Idee ist daraus entstanden, aus der Erkenntnis heraus, dass Rechtsextremismus, neonazistische Strukturen etc. In Sachsen, vor allem in ländlichen Gemeinden und Kommunen und da auch nochmal zentral mit dem Schwerpunkt Auseinandersetzung im Jugendspektrum großen Raum einnehmen, haben wir 2005 aus dem mobilen Beratungsteams heraus dieses Konzept entwickelt. Jugendhilfe-Coach Coach als Aufgabe setzt sich einerseits damit auseinander, dass er sozusagen dafür Ansprechpartner ist, wenn es in offenen Jugendtreffs, wenn es in Kommunen Problemlagen gibt zur Fragestellung, habe ich rechtsaffine, habe ich rechtsdominierte Jugendliche in meinem Club, und natürlich auf der anderen Seite auch zu der Fragestellung Stärkung von demokratisch orientierten Jugendlichen, die Fragestellung, wie kann ich Konzepte entwickeln, wie kann ich sozusagen Beteiligung vor allem auch auf kommunaler Ebene fördern. Und damit sind wir dann auch schon bei dem nächsten Bereich, zu gucken, inwieweit man diese ganze Thematik für diese ganze Thematik auch in der Kommunalpolitik und in der Kommunalverwaltung sensibilisiert. Denn oftmals erscheinen Probleme an kleinen, brisanten Punkten, sind aber Wurzeln sozusagen in der Nichtwahrnehmung der gesamten Situation innerhalb einer Gemeinde. Sie hatten beispielsweise gerade Limbach-Oberfrohna genannt.
Was bedeutet denn die Ablehnung dieses Antrags jetzt für Ihre Arbeit im Kulturbüro Sachsen e.V.?
Na, das heißt für uns ganz klar, dass eine sehr bedeutende Schnittstelle fehlt. Also der Jugendhilfecoach arbeitet mit den mobilen Beratungsteams zusammen, die ja innerhalb der Gemeinde solche Prozesse begleiten, eben mit der speziellen Facette auf Jugendpolitik hin entwickelt. Das ist sozusagen das eine, wo er eine Verzahnung innerhalb des Kulturbüros hat, was dann nicht mehr zu leisten wäre. Und das andere ist, dass ich in den vergangenen Jahren den Jugendhilfecoach, gibt es ja jetzt schon seit 5 Jahren oder 6 Jahren in Sachsen, dass das, was auch aufgebaut wurde an Anfragen für Multiplikatoren, für Träger, die im Bereich der Jugendhilfe unterwegs sind und am Jugendhilfecoach im Kulturbüro einen spezifischen Ansprechpartner gefunden hatten, zur Auseinandersetzung mit neonazistischen Alltagsrassismus etc. Das würde auch wegfallen. Dazu gehören unter anderem auch die ganzen Anfragen von der Feuerwehr im Bereich der Jugendfeuerwehr, von Kirchgemeinden, wo das Problem sozusagen im kirchlichen Raum oder bei jungen Gemeinden virulent ist. Das ist ein Wegfall in einer eklatanten Schnittstelle, einerseits in der Vernetzung sozusagen der Jugendhilfelandschaft speziell zu dieser Thematik, und andererseits bricht dann auch eine wesentliche Facette in der Beratung vor Ort in den Gemeinden weg.
Das heißt, so wie ich das verstanden habe, sind Ihre Jugendhilfecoaches in diese Beratungsteams eingebunden, und fällt dann durch den Wegfall der Coaches, besteht die Gefahr, dass diese Beratungsteams insgesamt wegfallen müssen?
Nee. So kann man das nicht sagen. Die mobilen Beratungsteams haben ihre spezielle Aufgabe in der Gemeinde. Limbach ist ein gutes Beispiel, da sind wir auch schon lange im Beratungsprozess. Aber da hat sich dann, um am Beispiel Limbach zu bleiben, der Jugendhilfecoach speziell sozusagen mit der Unterstützung der jungen Menschen beschäftigt, geguckt, wie man sozusagen sowas in die Jugendhilfeplanung der Stadt einbindet. Weil es ja nicht reicht, dass man sagt, wir müssen gucken, wie sich junge Menschen damit auseinandersetzen, sondern wir müssen ja auch vor allem auf der Erwachsenenebene bei Leuten in der Politik und Verwaltung das Bewusstsein dafür schärfen, dass eine der wesentlichen Präventionsstrategien demokratische Beteiligungsprozesse von jungen Leuten sind.
Wie hat denn das Land Sachsen-Anhalt nun die Ablehnung der Gelder begründet?
Sachsen hat die Ablehnung der Gelder damit begründet, dass es eine jugendplanerische Stellungnahme gibt und eine Matrix. Das sagt Ihnen jetzt nichts, mir auch nicht. Deswegen, also in der Begründung steht drin, wir beziehen uns auf die Papiere, die Sie nicht kennen. Deswegen habe ich jetzt Akteneinsicht beantragt, um zu gucken, was da das Problem ist. Weil im Vorwege alle Gespräche, so wie auch in den vergangenen Jahren, ausgesprochen positive Signale hatten, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Und wir uns im Grunde genommen jetzt nicht erklären können, bei der Bedarfslage, die wir haben, denn der Kollege im Bereich Jugendhilfecoach, den das betrifft, hatte einen vollen Terminkalender bis zum Jahresende, wir uns im Grunde genommen nicht erklären könnte, was jetzt da die Ursache für dieses Problem ist.
Ist das aus Ihrer Sicht irgendwie auch politisch zu deuten, dass diese Gelder abgelehnt worden sind?
Da kann ich im Moment keine Einschätzung dazu abgeben. Ich muss jetzt gucken, was sozusagen an Begründungen aufgeführt wird, und ob es da eine politische Motivation dahinter gibt, kann ich im Moment nicht einschätzen.
Gibt es denn jetzt für euch klar was zu tun? Also Sie haben angesprochen die Akteneinsicht. Gibt es mehr, was Sie tun können?
Na, wir werden auf alle Fälle, also die klar ist, dass wir in Widerspruch gehen werden. Und die Akteneinsicht, die schafft mir ja dann sozusagen Begründungszusammenhänge für das Widerspruchsverfahren, was sich anschließt. Und da muss man dann gucken, wie das sozusagen ausgeht. Erfahrungsgemäß gehen Widerspruchsverfahren schlecht aus.
Radio Korax in Halle sprach mit Grit Hannefort, Geschäftsführerin des Kulturbüros Sachsen. Und das war's für heute. ZipFM vom Dienstag, den 1. März. Zusammengestellt wurde die Sendung von Radio Dreieckland in Freiburg. Die morgige Ausgabe von ZipFM kommt dann aus Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Tschüss und einen schönen Abend.